Wir wollen unsere Bibeln aufschlagen, Offenbarung, Kapitel 17, entschuldigt mich bitte, 17. Und heute wollen wir uns mit einem einzigen Vers beschäftigen, den wir das letzte Mal nicht angesprochen haben. Ich hatte einfach die Zeit nicht gehabt, diesen Vers anzusprechen. Und zwar den sechsten Vers. Ja, der erste Abschnitt, über den wir ja schon zwei Predigten gehört haben, ist Kapitel 17, Verse 1 bis 6. Und wir dachten über diese Dinge nach, die uns hier berichtet werden. Ich werde gleich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir in den ersten fünf Versen schon alles gelernt haben, gesehen haben. Aber der sechste Vers, auf diesen Vers lege ich heute unsere Betonung. Es wird gesagt, und hier wird von der Frau, der unmoralischen Frau, die auf dem roten Tier sitzt, Folgendes unter anderem gesagt. Ja, es wird gesagt, und ich sah die Frau berauscht, oder in manchen Übersetzungen steht auch trunken, vom Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, als ich sie sah. Ich will uns erinnern, dass Kapitel 17 und 18, ja, über, so wie ich versucht habe das zu untermauern, schriftlich zu untermauern, hier geht es um Babylon der Endzeit. Und es ist, ja, es ist eine Stadt, die hier angesprochen wird, auch das habe ich versucht biblisch zu belegen, aber es ist nicht nur eine Stadt, sondern es ist die, wie es scheint, die Hauptstadt des Antichristen und auch das Zentrum der falschen Religion der Endzeit, ja, und auch des wirtschaftlichen Imperiums, wie wir sehen werden, besonders in Kapitel 18. Ja, so es geht also in diesen Kapiteln 17 und 18 über das Babylon der Endzeit und genauer gesagt geht es eigentlich hier um das Gericht Gottes über diese Stadt. Ja, und in den ersten sechs Versen des siebten Kapitels wird uns eine sehr interessante Beschreibung gegeben, eben dieser Stadt, ja, und des Gerichtes. Und es wird gesagt in diesen ersten sechs Versen, was Johannes sieht. Und ich möchte hierbei uns auf etwas aufmerksam machen. Ja, wir fragen uns, naja, warum berichtet er oder warum schreibt er in dieser Weise? Warum spricht er in Bildern? Schaut einmal, erinnert ihr euch an die Begebenheit, als Johannes der Täufer Jesus gesehen hat, vorbeigehen. Was hat er gesagt? Erinnert ihr euch? Nein? Das ist Gottes Lamm. So, hat er nun ein Lamm gesehen? Was hat er gesehen? So, warum gebraucht er ein Bild? Nun ja, das Bild kommt aus dem Alten Testament. Und jeder, und das waren ja alles Juden gewesen, die ihm zugehört haben, die hätten eigentlich verstehen müssen, aufgrund ihres Hintergrunds im Alten Testament, dass das der Messias ist, das Lamm Gottes. Ja? So in dieser Weise können wir diesen Johannes, den Apostel auch, einordnen. Er gebraucht diese Bilder und diejenigen, die das Alte Testament kennen, die versetzen sich zurück und die fragen, okay, was ist wirklich gemeint, wenn er von dieser unmoralischen Frau spricht? Ja, was ist wirklich gemeint, wenn sie hier auf dem roten Tier sitzt? Ja, und wir müssen das einordnen können. Ich will das nur so nebenbei einschieben, um uns noch einmal darauf aufmerksam zu machen, warum in der Bibel eben Bilder gebraucht werden, um bestimmte geistliche Wahrheiten, aber auch die Realitäten, in denen wir leben, zu verdeutlichen. Ja? So, wir lesen weiter, dass Johannes dann von diesem Engel in die Wüste mitgenommen wird. Auch das haben wir erklärt, warum hier überhaupt von der Wüste gesprochen wird. Wenn es eine geistliche Angelegenheit ist, was wir hier haben, und alles geistlich verstanden werden muss, warum muss er in die Wüste mitgenommen werden? Ja? Wie erklären wir das? So, wir müssen das schon wortwörtlich verstehen und wir verstehen, dass ja Babylon, das alte Babylon, das war genau in der Wüste, ja, und nicht irgendwo an einem Meer gelegen und so weiter. Rom ist es nicht, New York ist es auch nicht. Also können wir von diesen beiden Städten überhaupt nicht sprechen. So und dieser Johannes sieht dann diese unmoralische Frau, dass sie auf diesem roten Biest thront. Auch das ist ein ganz klarer Hinweis darauf, welche Macht eigentlich diese Stadt ausüben wird, ja, auf den Antichristen. Denn das rote Biest ist der Antichrist. Wir werden nachher noch manches dazu sagen. Heute will ich das nur ganz schnell erfrischen für uns, ja. Und wie gesagt, das ist das, wie ich das interpretiert habe. Diese unmoralische Frau, die Johannes sieht, ist das neu auferstandene Babylon. Auferstanden aus Ruinen. Ja, ist das eine deutsche demokratische...
Von dem Kommunismus.
Ja. Aber auferstanden aus Ruinen, das wird auch auf Babylon zustimmen, wenn es wieder aufgebaut wird, ja. Wie gesagt, aber wir wollen uns in den nächsten Predigten mit dem roten Biest beschäftigen. Da wird einiges dazu gesagt. Der Engel erklärt manches dazu in den nächsten Versen. Heute beschäftigen wir uns auch wiederum nur mit dieser Frau, die dann in dieser Weise beschrieben wird, dass sie unmoralisch ist. Nicht nur das, es wird auch gesagt, sie ist sehr wohlhabend. Ja, und darüber haben wir letztes Mal etwas gehört im Zusammenhang des Wohlstandes dieser Stadt, die auch andere Herrscher und Könige dann natürlich beeinflussen wird mit dem Wohlstand. Wir haben auch eben über den Titel dieser Frau nachgedacht in Vers 5. Es wird gesagt, dass diese Stadt, das Neubabylon, die Mutter aller, lass mich mal sagen, geistlichen Abirrung und Gräuel ist auf Erden. Wir haben gesagt, wie kann das sein? Und wir schauten zurück auf das Babylon des Alten Testaments und haben gesehen, aha, da fing das Ganze schon an. Ja, deshalb ist das alte Babylon das, was damals geschehen ist, auch bei dem Turmbau zu Babel. Das ist die Quelle aller geistlichen Verirrung. Ja, wo der Mensch sich über Gott setzt und sagt, wir wollen Gott nicht haben, wir wollen selbstbestimmt leben. Und ja, wir schauen in unsere Gesellschaft und entdecken genau das Gleiche. Man sieht sehr, sehr viele Zusammenhänge. Ja, wenn man zurückschaut in das Alte Testament und sieht, wie der Mensch sich benommen hat und wie der Mensch sich heute benimmt. Wir sind zwar weiterentwickelt, wir können heute Raketen, wer weiß wohin schießen, aber wir sind immer noch sündige Menschen. Der Mensch ist immer noch ein sündiger Mensch, genauso wie beim Turmbau zu Babel. Und das Merkmal der Sünde ist was? Rebellion gegen Gott. Er will Gott nicht haben. Er will selbstbestimmt leben. Und das ist der Hinweis, der uns hier ganz klar gegeben wird. Und nun wird gesagt im 6. Vers, ja, dass diese Frau oder dass diese Stadt eigentlich vom Blut der Heiligen und Zeugen Jesu berauscht ist. So, heute wollen wir diesen Hinweis uns vergegenwärtigen, diesem Hinweis nachgehen, was es wohl bedeutet. Ja? Und manche Bibellehrer sagen, aha, schaut mal, hier wird ein Unterschied gemacht. Ja? Das sind einmal die Heiligen und sie sagen, das sind die Heiligen des Alten Testaments und auf der anderen Seite sind es die Zeugen Jesu und das sind die Gläubigen des Gemeindezeitalters, also des Gemeinde der Gnadenzeit, in der wir uns gerade befinden, also sind alle Gläubigen aller Zeiten eigentlich hiermit eingeschlossen. Ich glaube das nicht, dass das hier an dieser Stelle angesprochen wird und das will ich mit uns heute durchsprechen. Wir haben in einer unserer vorhergehenden Predigten darüber gesprochen, dass in dem Heilsplan Gottes mit dieser Welt wir doch verschiedene Gruppen von Gläubigen entdecken in den verschiedenen Heilszeiten. Ja? So haben wir zum Beispiel gläubige Menschen noch bevor das Volk Israel auf die Bühne gekommen ist. Wer ist das? Von wem spreche ich? Bitte? Henoch, genau. Richtig, wer noch? Noah, wer noch? So, wir haben Hiob, das älteste Buch im Alten Testament, ja? Und was sagt Hiob im Zusammenhang des Erlösers? Lass uns das aufschlagen, das ist faszinierend. Hiob 19,25. Wenn ihr die Bibel mit dabei habt, dann schlagt doch bitte auf. Hiob, noch vor Abraham, noch bevor das Volk Israel, wie gesagt, auf die Weltbühne getreten ist, schreibt Folgendes, sagt Folgendes. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Was? Wirklich? Ja, er war gläubig. Und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben. Das ist keine gute Übersetzung. In vielen Übersetzungen steht, und letztens oder schlussendlich wird er auf der Erde stehen. Wovon spricht das? Es spricht von der Wiederkunft des Herrn Jesu auf dieser Erde. Ja? Hiob hat das gewusst. Und dann Vers 26, und das ist wirklich keine gute Übersetzung. Und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, also wenn er gestorben ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen. Das haut nicht hin. Die genaue Übersetzung, ich habe mal nachgeguckt, er sagt, ich werde im Fleisch Gott sehen. Das heißt, er spricht von dem auferweckten, neuen Leib. Woher hat er das gewusst? Woher? So, 19, 25 und 26. Ja? Also, wir haben also verschiedene gläubige Menschen in den verschiedenen Zeitaltern. So, wir haben, wie gesagt, ja, Henoch, wir haben Hiob, wir haben Melchisedek, ja? Ja? Dem Abraham den Zehnten gegeben hat. Ja, auch das ist ein Hinweis, ein besonderer Hinweis in der Heiligen Schrift, was das bedeutet. Dann haben wir natürlich das Volk Israel. Nicht alle aus Israel waren gläubig, das wissen wir, aber viele doch waren gläubig. Wir denken an David, wir denken an Josua, ja, auch wieder, also Menschen, die im Glauben waren, ja, die erlöst waren. Die Gemeinde war im Alten Testament noch ein Geheimnis. Wo lesen wir im Alten Testament von der Gemeinde? Well, wir sagen, ja, es werden manche Hinweise gegeben. Wir haben so etwas wie einen Vorschatten auf die Gemeinde. Aber die Gemeinde im Alten Testament ist noch ein Geheimnis. Ja? Und uns wird dann erklärt, dass die Gemeinde wann geboren wurde? Zu Pfingsten, ja? Aber uns wird auch erklärt in der Heiligen Schrift, dass die Gemeinde vor Grundlegung der Welt eigentlich geplant war. So, die Gemeinde gehörte eigentlich in den Plan Gottes, aber im Alten Testament war es noch Geheimnis. Aber plötzlich, am Pfingsttage, wird sie geboren. Schlagt Prediger 3, Vers 1 auf. Das ist ein wunderbarer Hinweis darauf, wie Gott seinen Heilsplan durchzieht. In dieser Welt wird uns dort erklärt. Es steht in Prediger 3, Vers 1 geschrieben, alles Vorhaben und alles Tun, was hat seine Zeit. Richtig? Richtig. Als die Zeit erfüllt war, sagt das Neue Testament, ist was? Ist Jesus gekommen. Das war kein Zufall gewesen, sondern von Anfang an geplant. Und als die Zeit reif war, war er da. Als die Zeit erfüllt war, Pfingsten, ist die Gemeinde geboren. Das ist kein Zufall. Das war von Anfang an geplant. Ihr Lieben, was glauben wir von unserem himmlischen Vater? Wie souverän ist er wirklich? Er ist souverän. In allem. Und alle diese Dinge, die wir in dem Heilsplan Gottes sehen, Volk Israel, wir sehen die Gemeinde zum Beispiel und natürlich lesen wir von der Trübsalzeit, was noch Zukunft ist. Und wir verstehen, oh, das ist alles geplant, das ist nichts Zufall. Alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit. Warum? Weil Gott eben das Ganze schon geplant hat. Wir haben natürlich, wie gesagt, dann auch die Gläubigen, das Gemeindezeit, also das ist eine andere, ganz andere Gruppe wie die Gläubigen aus Israel. Ich werde gleich die Gemeinsamkeit ansprechen, aber das ist eine ganz andere Gruppe. Wir haben die 144.000 jüdische Evangelisten in der Trübsalzeit. Auch das ist eine besondere Gruppe der Heiligen zu einem besonderen Zeitalter der Menschheitsgeschichte. Wir haben Märtyrer der Trübsalzeit. Auch das ist eine besondere Gruppe. Und wir haben den Überrest Israels. Ja, so, wir haben diese verschiedenen Gruppen in dem Heilsgeschehen Gottes. Eine Gemeinsamkeit haben alle diese verschiedenen Gruppen. Ob es nun Hiob ist oder die Märtyrer der Trübsalzeit. Was ist diese Gemeinsamkeit? Nur durch Jesus. Nur durch Jesus werden diese Menschen oder wurden diese Menschen tatsächlich auch gerettet. Ja, wir hören den Worten des Hiob zu und verstehen, er wusste von dem Heiland. Ja, er wusste von dem Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. So, die Gläubigen des Alten Testaments, die haben geglaubt, dass das, was Gott versprochen hat über den Heiland, über den Messias, den Erlöser, dass das noch geschehen wird. Und in diesem Glauben haben sie auf den Heiland geschaut, der noch kommen soll. Wir auf der anderen Seite im Neuen Testament, wir schauen zurück auf das, was geschehen ist. Aber wie kommen wir zum Glauben? Nur durch Jesus Christus. Ja? So, die Art und Weise, wie diese verschiedenen Gruppen erlöst werden, ist dieselbe, nur durch Jesus. Ja? Das ist das Zeugnis der Heiligen Schrift. Und erst später, und wir können das in Offenbarung 21 und 22 nachlesen, da werden diese Unterschiede aufgehoben, ja, in dem himmlischen Jerusalem. Aber dazu kommen wir noch. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wenn das neue Jerusalem Realität wird für die Erlösten, ist es sehr, sehr, sehr hilfreich, diesen Unterschied zu sehen, zu erkennen und dementsprechend auch immer wieder zu fragen, an wen wird das gesagt in der Heiligen Schrift, was gesagt wird? Schaut einmal. Manche Dinge wurden ja nur an Israel gesagt oder für Israel gesagt. Wenn wir das auf uns als Gemeinde beziehen, wir haben ein großes Problem. Ja, da müssen wir sehr vieles vergeistlichen und das wird auch getan. Ja. Andere Dinge werden nur zu der Gemeinde gesagt, die beziehen sich nicht auf Israel. Ja, und genauso ist das auch mit den anderen Gruppen der 144.000 oder der Märtyrer der Trübsalzeit. So, wenn wir alle diese Gruppen in einen Topf werfen, ja, wir werden große Schwierigkeiten haben bei der Interpretation, bei der Erklärung der Heiligen Schrift. Wir müssen uns immer wieder fragen, wem wird das gesagt, was gesagt wird? Und vieles wird sich dann ganz, ganz schnell erklären. So, welche Gruppe ist also in Vers 6 zu erkennen? Sind das wirklich alle Heiligen der ganzen Menschheitsgeschichte? Ich glaube nicht. Ja, ich denke, dass hier nur von den Märtyrern der Trübsalzeit die Rede ist, die aus gläubigen Juden und aus gläubigen Heiden besteht. Und eins ist uns klar, und das kommt einfach daher, weil wir Vers für Vers durch die Offenbarung gegangen sind, die Trübsalzeit wird eine Zeit der massiven Erweckungsbewegung sein. Ja, sehr viele Menschen werden zum Glauben kommen, aber nicht nur das. Wir wissen auch, dass es eine Zeit der massiven Juden- und Christenverfolgung sein wird. Ja, so wird zum Beispiel in Offenbarung 6, Vers 9 Folgendes gesagt. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden sind, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Das ist diese besondere Gruppe der Märtyrer der Trübsalzeit. Wir haben darüber nachgedacht. Kapitel 13, Vers 6, genau das Gleiche. Dort wird gesagt, dass dem Antichrist die Macht gegeben ist, ja, Sieg zu haben über eben die Erlösten, über die gläubigen Menschen. So, es wird eine große Erweckungsbewegung geben in der Trübsalzeit, aber auch eine gewaltige Verfolgung. Und diese Verfolgung der Heiligen und Zeugen Jesu wird dem sechsten Vers nach etwas sein, für das diese Stadt, das neue Babylon, verantwortlich ist. Ja? die auch mit der falschen Religion, Zentrum der falschen Religion. Und das ist ja etwas, was wir auch in der Menschheitsgeschichte erkennen. Und das ist sehr interessant, diese Gemeinsamkeit zwischen den Juden und auch der Gemeinde Jesu Christi. Sie wurden immer verfolgt. Ja, wir schauen in die Geschichte der Juden, sie wurden immer verfolgt. Ja, interessant, warum die Juden? Wir schauen in die Geschichte der Gemeinde Jesu Christi. Ihr Lieben, dass wir im Moment noch in keiner großen Verfolgung leben, das ist eigentlich fast unnatürlich. Ja? Was sagt die Bibel im Zusammenhang der Verfolgung der gläubigen Menschen? Diejenigen, die gottselig leben wollen, was? Die müssen verfolgt werden. Die müssen, sagt Jesus. Ja? Die müssen. So, wenn die Menschen Jesus verfolgt haben, was ist mit uns, mit seinen Nachfolgern? Uns erwartet genau das Gleiche. Dass wir es noch nicht sind, noch nicht, das ist, ja, ist eigentlich unnatürlich. Eigentlich ist es so, dass die Gemeinde des Herrn Jesu immer verfolgt wurde. Und mit menschlicher Logik, wie wollt ihr das erklären? Man kann das nicht erklären. Ja? Der Antisemitismus der Welt geht zurück auf den geistlichen Kampf. Lass mich das einmal so sagen, geistlichen Kampf. Eigentlich, wenn wir richtig überlegen, was ist das wirklich für ein Kampf zwischen Gott und Satan? Ist das wirklich ein Kampf? Satan ist doch immer ein Verlierer. Die Offenbarung sagt uns doch, was mit ihm passieren wird. Er ist schon Verlierer. Gott, unser Vater, ist absolut souverän. Satan ist das nicht. Ja, wer wird schlussendlich in den Feuersee geworfen? Das ist der Satan. So, was Gott aber zurzeit macht, gerade auch in unserer Zeit, er lässt die Leine, an der der Feind Gottes ist, etwas locker. Ja? Und der Widersacher Gottes ist der Herr dieser Welt, das ist, was die Schrift sagt. Warum? Weil Gott ihn lässt. Und deshalb ist es so, dass alles, was Gott wirkt, für sich beansprucht aus dieser Welt, verfolgt werden muss. Ja? Es ist eine geistliche Angelegenheit, die man logisch eigentlich so nicht erklären kann. Und Gott, unser Vater, lässt das so zu. Die Juden sind ja das auserwählte Volk Gottes. Wir sagen das, weil wir das wissen aus der Heiligen Schrift. Wir lesen die Bibel. Ja, Gott hat dieses Volk für sich auserwählt. Und deshalb mussten die Juden verfolgt werden von dem Feind Gottes. Ja? Und wen gebraucht der Teufel für die Verfolgung der Juden? Andere Nationen, andere Menschen. Jerusalem ist die Stadt Gottes, die Gott für sich selbst ausgesucht hat, und deshalb versucht der Widersacher Gottes, Jerusalem für sich selbst zu beanspruchen, ja, wenn er es kann. Der Messias soll aus dem Judentum kommen, und deshalb wird immer wieder in der Menschheitsgeschichte, oder erkennen wir in der Menschheitsgeschichte, dass die Juden verfolgt werden, dass man versucht, die Juden zu beseitigen. Denken wir an den Haman, ja, aus dem Alten Testament. So, die Gemeinde des Herrn Jesu ist eine für Gott selbst herausgerufene Schar der Menschen, die Gott für sich selbst beansprucht. Oh, das gefällt Satan nicht, ja, dass Gott, unser Vater, hier Menschen aus der Welt herausruft für sich selbst. Schließlich ist die Welt ja sein Herrschaftsbereich. Das gefällt ihm gar nicht. So in einer gewissen Weise, und das wissen wir, sind wir als Christen lebend in dieser Welt eigentlich ein Fremdkörper. Wir gehören nicht in diese Welt. Was wird gesagt? Wir sind in der Welt. Wir sind nicht von der Welt. Warum denn nicht? Weil wir zu Gott gehören. Weil wir zu Gott gehören. So, und deshalb lässt Satan die Gemeinde Jesu Christi verfolgen, weil ihm das absolut nicht gefällt, was Gott tut an den Menschen, ja, an uns tut, auch mit der Gemeinde in dieser Welt. Denn die Gemeinde Jesu Christi soll was tun? Bezeugen, ja, dass Jesus Christus der Heiland ist und dass wir durch Jesus Christus zu Gott, dem Vater, kommen können als Erlöste. So, die Gemeinde Jesu wurde seit ihrer Gründung immer und immer wieder verfolgt. Und wir erkennen das In der Apostelgeschichte in Jerusalem war das so gewesen. Es gab nur ganz kurze Zeiten, wo die Gemeinde in Ruhe gelassen worden sind. Wir wissen das auch aus der Kirchengeschichte, wenn wir die Bücher nachlesen. Und welche schreckliche Verfolgung hat es tatsächlich gegeben? Ja, in der Menschheitsgeschichte. Man kann gar nicht darüber nachdenken. Denken wir an die Inquisition der katholischen Kirche. Ja, es ist furchtbar, furchtbar, was mit den Gläubigen und mit den Juden angestellt worden sind unter der Inquisition. So, wie gesagt, lebend hier in Kanada oder in westlichen Ländern, es ist eigentlich eine Ausnahme. Noch ist es eine Ausnahme. Ja? Ich habe folgende Statistik gefunden in dem Internet. Kennt ihr die Missionsgesellschaft Open Doors? Open Doors? Ja. So, im letzten Jahr, schreibt diese Missionsgesellschaft, das ist eine Missionsgesellschaft, die sich besonders mit den verfolgten Gemeinden beschäftigt, immer wieder auch in die Länder geht, wo die Gemeinden besonders unterdrückt werden, um dort den Gläubigen Mut zu machen und versucht sie zu unterstützen. Ja. So, im letzten Jahr lebten 340 Millionen Christen in der Welt an solchen Orten, wo sie verfolgt wurden, stark verfolgt wurden und benachteiligt wurden. Wir wissen von China, dass Gemeinden dort eigentlich auseinandergetrieben werden, ja, unterdrückt werden. In Indien ist es im Moment auch so, dass der Ministerpräsident von Indien, heißt er Modi, irgendwie, ja, der läuft immer mit so einem Turban rum. Er sagt ganz klar, Indien ist nur für die Hindus da. So, die Gemeinden in Indien, die Gläubigen in Indien werden sehr, sehr unterdrückt. Wollen wir nicht vergessen, für unsere Geschwister, gerade in diesen Ländern auch zu beten. Letztes Jahr wurden 4.761 Christen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus getötet. 4.761. Lest ihr das irgendwo in den Massenmedien? Nein, gar nichts. Ja? 4.488 Gemeinden und andere christliche gläubige Gebäude von gläubigen Menschen, ja, wurden angegriffen und zum Teil sehr stark beschädigt. Ja? Und das ist die tolerante Welt, in der wir leben heute. Nur, dass man diese Dinge nicht erwähnen will. 4.488 Gemeinden und andere christliche Gebäude wurden angegriffen und zum Teil sehr stark beschädigt. 4.277 Gläubige wurden einfach so, ohne Gerichtsbeschluss, verhaftet, ins Gefängnis gesetzt. Und viele davon sitzen heute noch. 4.277. Und ihr Lieben, das sind ernüchternde Zahlen, wenn man darüber nachdenkt, in was für einer Welt wir leben. So, wir leben hier in Kanada im Vergleich zu anderen Ländern doch relativ noch unbedrängt, ja, auch wenn wir uns zu Christus bekennen. Natürlich müssen wir vorsichtig sein, was wir sagen, aber noch ist die Verfolgung nicht da. So, in der Trübsalzeit wird es eine Christenverfolgung geben wie nie zuvor, ja, wie die Welt es noch nicht gesehen hat. Und Babylon, die Stadt, mit diesem falschen religiösen System, sie wird verantwortlich dafür sein, für diese schlimmste Verfolgung aller Zeiten. So, durch wen wird diese Verfolgung dann angestachelt? Wer ist dafür verantwortlich? Ja, es ist natürlich der Satan, der Feind Gottes. Ja, und er gebraucht das endzeitliche Babylon. Genau dazu sagt uns das Wort Gottes. Ja, und deshalb sehen wir diese Frau betrunken, besoffen. Ja, und sie macht auch andere Könige trunken, mit ihrem Vorbild. So, was lernen wir aus der Predigt heute Morgen? Wir lernen zumindest so viel von dem, was wir gehört haben. Ihr Lieben, dass wir als Gemeinde noch nicht verfolgt werden, als die Gemeinde des Herrn Jesu noch nicht verfolgt werden in Kanada, bedeutet nicht, dass es nicht stattfinden wird. Ja, wir können damit rechnen, dass diese Verfolgung irgendwann anfangen wird. Wir leben in einer besonderen Zeit der Gnade im Moment. Und diese Zeit der Gnade müssen wir unbedingt nutzen, um Menschen auf Jesus Christus hinzuweisen. Ja, nicht auf eine Denomination. Kommt zu uns Baptisten, kommt zu uns Mennonitenbrüdern, kommt zu uns. Nein, nein, wir weisen auf Jesus Christus, den Heiland, hin. Und wir sagen diesen Menschen, nur durch Jesus Christus, ja, könnt ihr gerettet werden. Nur durch Jesus Christus habt ihr wirklich die Möglichkeit der persönlichen Beziehung zu Gott, dem Vater. Nicht anders, ja. Und der nächste Schritt ist natürlich dann, dass wenn du wiedergeboren bist, wenn der Heilige Geist in dir lebt und du Gaben des Geistes bekommen hast, wo sollst du die einsetzen? In der Gemeinde. Das ist der nächste Schritt. Das ist nur natürlich. Ja? So, aber dass wir nicht verfolgt werden, ihr Lieben, das ist, wie gesagt, es ist noch Gnadenzeit für uns. Aber wir können ruhig damit rechnen und das wissen, genau was in 2. Timotheus 3, Vers 12 uns ganz deutlich gesagt wird. Und ihr Lieben, ja, okay, es ist der Apostel Paulus, der das schreibt an Timotheus, aber wir verstehen, es ist mehr als der Apostel Paulus, es ist das Wort Gottes an uns, oder? Was wird gesagt? Und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, was? Müssen Verfolgung leiden. So. Müssen. Was sagt das Wort müssen? Das wird so sein, genau. In irgendeiner Weise werden wir doch schlussendlich verfolgt werden, wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen. Wenn ihr das ausprobieren wollt, ihr könnt das gerne machen. Geht heute zum Orchard Park, stellt euch dahin und dann liest einfach die Bibel. Liest einfach die Bibel und schaut einmal, was passiert. Ja? Oh, nicht auszudenken. Aber deshalb wollen wir vorbereitet sein. Wir wollen unbedingt vorbereitet sein, wenn diese Zeit der Verfolgung eintritt, dass wir nicht überrascht sind. Wollen wir uns nicht von diesen Dingen überraschen lassen. Warum? Weil das Wort Gottes genau sagt, so wird es sein. Und zum anderen, und das ist meine persönliche Einstellung, es nutzt nicht allzu viel, wenn wir auf Barrikaden gehen, demonstrieren für unsere Rechte, ja, die uns dann genommen werden als Gemeinde. Ich denke, wir müssen uns eher darauf einstellen und es lernen, ja, wie wir uns verhalten müssen, gerade in einer Zeit der Verfolgung, dass wir dann natürlich dieses Gebäude vielleicht nicht gebrauchen können. Aber wo können wir uns noch treffen? In den einzelnen Häusern, ja, in kleinen Kreisen. Aber wir müssen die Gemeinschaft der Gläubigen weiterhin pflegen. Ja, und das können wir eben in diesen Hauskreisen, ob wir nun diese Hauskreise Support Groups nennen oder was immer. Ja. Und je eher wir das lernen, dass diese Dinge, die auf uns jetzt nur einströmen und so langsam offensichtlich werden in unserer Zeit, je eher wir das lernen, dass die Verfolgung kommt, desto einfacher wird es für uns dann sein, richtig als gläubige Menschen, wenn die echte Verfolgung kommt, ja, wenn die echte Verfolgung ausbricht, es wird einfacher für uns sein, als Menschen des Glaubens in dieser Zeit der Verfolgung auch zu leben und zu überleben. Und das ist, wozu uns das Wort Gottes auch herausfordert. Ja, es zeigt uns ganz klar, was die Gemeinde erwartet, und es sagt uns, seid bereit genau dafür. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.